Wenn wir über die grundsätzliche Erneuerung eines Menschen gesprochen haben, begannen wir gestern von der Erneuerung eines erneuerten Menschen zu sprechen. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, umgekehrt sind von unserer Sünde und Jesus Christus erlebt haben, dann bleiben wir hier immer noch auf der Erde. Wir wohnen in einem sündigen Leib. Wir wohnen in einer sündigen Welt und wir werden angefochten. Und wir sprachen zuerst von der Notwendigkeit der Erneuerung eines Christen. In unserem Christenleben gibt es diese Notwendigkeit. Sie kommt daher eben, dass wir noch die Tendenz zur Sünde in uns haben und dass wir in einer Welt des Zerfalls leben. Um uns her gibt es Menschen, die unvollkommen sind, Menschen, die auch böse sind und uns Böses zufügen. Und dieses strapaziert uns, dieses macht uns Mühe, kann unseren Glauben angreifen. Und dann muss der Glaube gestärkt oder erneuert werden. Paulus sagt im 2. Korinther 4, Vers 16, den Vers, den wir gestern zum Schluss lasen, darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Er braucht diese Erneuerung, weil er in dem äußeren Menschen wohnt und eines ist durch das andere bedingt, zum Teil wenigstens. Nicht ganz. Sonst könnte Paulus diese Auseinanderhaltung nicht feststellen. Aber es ist doch so, dass der innere Mensch angegriffen wird durch die Erlebnisse des äußeren Menschen. Wir wissen um die Zusammenhängigkeit von Leib und Seele. Und wenn der Leib angegriffen wird, leidet die Seele auch darunter. Es können Versuchungen auf uns zukommen in Zeiten der Müdigkeit. Weil wir müde sind, sind wir schwächer im Geiste, dann kann der Feind uns angreifen wollen. Und deshalb ist es wichtig, auf diese Momente Acht zu geben. Passen Sie auf abends, passen Sie auf samstags, passen Sie auf, wenn Sie schwer gearbeitet haben, wenn Sie in Zeiten irdischer Schwäche kommen. Dann will der Feind uns angreifen, genau wie er es bei Israel tat, als Israel in der Wüste müde geworden war. Da heißt es, griff Amalek Israel hinten an, wo die Schwachen waren, wo die Müden waren. Man muss sich einmal diese Kolonne vorstellen. Und die, die am schwächsten sind, die gehen am langsamsten und die am langsamsten gehen, die sind hinten in der Kolonne. Genau wie bei einem Spaziergang einer großen Gruppe. Und dort griff dann der Feind an. Und das hat Gott geärgert. Denn er liebt die Schwachen. Er liebt die Vaterlosen. Er liebt die Witwen, die Schutzlosen. Und deshalb hat er Kampf versprochen dem Amalek von Ewigkeit oder in Ewigkeit. Und deshalb war es so schwerwiegend, als Saul Amalek nicht diesen Schlag erteilte, den Gott geplant hatte. Denn Amalek war ein Feind Israels, den es zu vernichten galt. Dadurch, dass Saul diesen Auftrag nicht erfüllt hatte, hatte er sich quasi auf die Seite der Feinde Israels gestellt und so sich die Verwerfung eingeholt. 2.4, 16 sagt uns also, dass der innere Mensch durch den äußeren Menschen angegriffen werden kann, aber er kann erneuert werden, trotz dessen. Wir lesen aus Römer 8 eine zweite Stelle, die Notwendigkeit von Erneuerung herausstellt. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so seid ihr daran zu sterben. Wenn jemand den Lüsten, den Begierden, den Wünschen seiner Triebe nachgeht, dann stirbt sein geistliches Leben ab. Dann ist er auf dem Weg des Todes. Und er soll vorsichtig sein und umkehren von diesem Weg, bevor es eine Katastrophe gibt im geistlichen Leben. Aber das ist der Weg des Todes, den Wünschen des Fleisches nachzugeben, einfach seiner Laune nachzugeben. So wie es uns halt ist. Schlafen, wenn wir schläfrig sind, und laufen, wenn wir gern laufen, und essen, wenn wir gern essen, und nur so tun, wie es uns gerade zumute ist. Das ist natürlich die Disposition oder die Einstellung der heutigen Generation. So wird man auch erzogen, ganz bewusst, von solchen, die es besser wissen sollten, aber die heißen Intellektuelle. Sie haben eine gewisse Realistik aus den Augen verloren, dass der Mensch nämlich ein Verkehrter ist zu gleicher Zeit. Und dass man diesen Wünschen nicht frei nachgeben darf. Also wer nach dem Fleisch lebt, sagt Paulus, der ist daran zu sterben. Aber wenn ihr vom Geiste bewegt, die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Diese Übersetzung ist etwas länger als die, die Sie haben, weil sie einige Nuancen im Text hervorbringen will. Noch einmal der zweite Teil dieses Textes, im 8, Vers 13. Wenn ihr aber, Sie haben Luther da, können Sie kurz diesen Satzteil in Luther lesen?
Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben.
Durch den Geist. Im Grundtext dürfte kein Vorwort stehen. Das heißt, nur der Dativ, der dritte Fall. Das heißt, es geschieht hier etwas mittels des Geistes. Und das will heißen, dass es ziemlich umfangreich ist, diese Kausalität des Geistes. Das heißt, der Geist ist es, der uns bewegen will. Der Geist ist es, der versucht, uns in die richtige Bahn zu bringen. Wenn wir also mittels des Geistes die Handlung des Leibes zum Tode bringen, das heißt, töten. Aber das geschieht durch Anlass des Geistes, das heißt, er veranlasst, er will mich dahin bringen, es geschieht in seiner Kraft, es geschieht in seiner Führung, alles dieses. Der Geist ist A und O oder Anfang und Ende dieser Handlung, aber wir haben sie zu vollziehen. Im Geiste, durch den Geist, durch die Führung des Geistes und so weiter. Mittels also des Geistes, oder vom Geiste bewegt, die Handlung des Leibes zum Tode bringt. Wenn wir das tun, sagt Paulus, dann werdet ihr, wie steht da, leben? Das ist etwas einfach gesagt, etwas komprimiert, das heißt zusammengedrängt. Hier geht etwas verloren, leider, wenn wir es so sagen. Im Grundtext kommt zum Ausdruck, dass wir dann etwas dazu beigetragen haben. Wenn wir sagen, dann werdet ihr leben, dann wissen wir nicht genau die Ursache, das ist einfach die Folge, dann wird gelebt werden, dann werden wir am Leben bleiben. So Paulus will hier sagen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, punkto Heiligung, punkto Nein sagen zu der Lust des Fleisches, wenn wir da dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird das unser Beitrag sein zum am Leben bleiben. Was ist unser Beitrag zur Erneuerung? Dem Heiligen Geist Raum geben. Das setzt voraus, dass der Heilige Geist aktiv ist, dass er die Initiative ergreift, dass er uns die Tür öffnet, dass er uns schon schieben will, dass er uns schon helfen will, dass er uns schon führen will, dass er uns daran erinnert, welche Lüste es sind, womit wir es zu tun haben. Der Heilige Geist ist um uns und wacht über uns. Er ist unser Hirt gleichsam. Er ist unsere Kraft, er ist unser Führer. Und wenn wir ihm Raum geben, auf ihn achten, auf seine Winke achten, dann wird das unser Beitrag dazu sein, dass wir nicht sündigen, sondern erneuert werden. Dann werden wir nicht zum Tode hingehen, sondern dann werden wir erneuert werden. Wenn wir schon auf dem Weg des Todes sind, wenn wir schon dem Fleisch Raum gegeben hatten, dann ist die Lösung die, dass wir jetzt dem Heiligen Geist Raum geben. Das würde dann mit der Buße beginnen. Denn wenn man auf dem Weg der Sünde ist, da kann man nicht einfach von dort wieder weitergehen. Da muss man zurückkommen und das ist Buße. Und dann kann es wieder weitergehen, aber durch denselben Geist, der uns zurückgebracht hat. Viele Christen kennen diese Orientierung nicht nach dem Heiligen Geist. Sie wissen nicht, was Paulus sagt in Galater 5, wenn es heißt, ihr könnt nicht tun, was ihr meint oder was ihr wollt. Das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die Verlangen des Fleisches sind diametral entgegengesetzt den Verlangen des Heiligen Geistes. Das ist in Galater 5, 17, 16 bis 18. Der Heilige Geist hat Verlangen in uns und diese Verlangen machen sich bemerkbar, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Diese Gemeinschaft wird aufrechterhalten, wenn wir im Wort leben, Tag für Tag im Wort leben. Sie denken vielleicht, Sie spüren nichts in der stillen Zeit. Sie denken vielleicht, Sie merken nichts, wenn Sie die Bibel lesen. Darauf kommt es nicht an, dass Sie in Ihrem Empfinden, in Ihrem Bewusstsein etwas registrieren. Wir leben in einer furchtbar gefährlichen Zeit heute, wo man wirklich erleben will. Auch Christen wollen immer sensibel oder sie wollen in den Sinnen etwas erleben. Sie wollen das Christentum spüren. Es muss sich etwas in ihrer Seele bewegen. Und sie vergessen, dass wir zum großen Teil im Nichtspüren leben. Dass wir einfach im Vertrauen auf Gott weitergehen. Es gibt Freude, es gibt Friede. Aber das ist nicht eine Freude und ein Friede, der sich lediglich auf der Oberfläche der Haut oder der Sinne abspielt. Dass wir einfach so schnell spüren können. Das ist etwas Tieferes, das den ganzen inneren Menschen ergreift. Wir leben heute in einer Zeit der Mystik, der Sinnenerlebnisse, wo man meint, es ist nicht in Ordnung, wir haben nicht das richtige Christentum, wenn nicht etwas auf dem Gebiet der Sinnen erlebt wird. Man muss sehen, man muss hören, Stimmen hören, man muss Wunder sehen und so weiter und so weiter. Und auch im geistlichen Leben. Und hier hat der Pietismus, das ist etwas, was man vielleicht auch sagen muss, etwas sich zu Schulden gemacht. Nämlich dadurch, dass er so stark betonte, dass der Christ etwas erleben muss. Es war eine Korrektur, was die Bekehrung betrifft. Wir müssen eine Bekehrung erleben. Aber auch hier war eine Überbetonung. Man erwartet zu viel von einem Menschen, der Buße tun sollte. So sagt es nun die Heilige Schrift nicht, dass man 8 Tage heulen und weinen muss, bevor man dann zu einer echten Wiedergeburt kommen kann. Oder bei uns sagte man, meine Mutter sagte, in ihrer Zeit war es so, er muss erst noch ein Pferd gestohlen haben, dann wird er zur Buße kommen, dann wird er merken, dass er ein Sünder ist. Ja. Es muss etwas Sensationelles da sein, etwas Greifbares. Nun auch braucht der Herr diese Dinge, aber es muss nicht so sein. Man kann trockenen Auges Buße tun. Die Augen können dann später noch zur Genüge übergehen. Das ist verschieden. Aber auch in der stillen Zeit, jetzt als Christ, sind jetzt viele Menschen von dieser Prägung her der Meinung, jetzt müssten sie haben gehört, man müsste eine stille Zeit haben. Manche tun das auch mit Hilfe des Bibellesebundes, wo täglich Abschnitte sind. Das ist auch eine gute Hilfe. Und jetzt meinen sie, jetzt müsste man hier etwas für sich bekommen. Ich lese jetzt Johannes 18, als Jesus solches gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinauf, ja, das ist Geschichte, Vorgeschichte von der Kreuzigung. Was sagt mir das jetzt, fragt man sich. Man liest gleich die ersten 9 Verse, das ist so ein Absatz. Und dann fragt man sich gleich, was sagt mir das? Warum muss man die Bibel so lesen? Das ist eine Überbetonung einer gewissen Wahrheit, die schon richtig ist, dass die Heilige Schrift zu uns spricht. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass wenn wir eine stille Zeit haben und die Bibel irgendwo aufschlagen, dass Gott dann irgendwo einen Impuls mir geben wird oder irgendwie mich berühren wird, sodass ich das in meinem Empfinden oder in meinem Bewusstsein erkenne. Es kann oft sein, dass Sie Ihre Heilige Schrift lesen, Ihre Bibel lesen, fortlaufend meinetwegen, und Sie haben stille Zeit, wo rein, wo nichts, wo keine Gefühlsveränderung stattgefunden hat beim Lesen der Heiligen Schrift. Und das heißt nicht, dass Sie Schuld auf sich geladen haben. Das heißt nicht, dass Gott fern ist. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht es mit Ihnen zu tun hat, Sie nicht liebt und so weiter. Sie werden dennoch genährt. Ab und zu haben wir Mahlzeiten, die schmecken besonders gut. Aber wir essen nicht, weil die Mahlzeiten besonders gut schmecken. Wir essen, weil wir Nahrung brauchen. Und wir haben als Kinder gelernt, auch wenn es nicht gut schmeckt, kann es mitunter sehr gut für uns sein, eine gute Nahrung sein. Und auch wenn kein Geschmack da ist, wissen wir, dass es gut für uns ist. Wir sind informiert durch die Wissenschaftler, was gut für uns ist. Und jetzt essen wir demgemäß. Schön ist es natürlich, wenn man ab und zu Eis hat oder etwas, das besonders gut schmeckt. Aber davon lebt der Körper nicht, dass es im Mund gut schmeckt. Verstehen Sie? Und so ist es auch in der Seele. Wir kommen nicht deshalb geistlich voran, weil wir irgendwie in einen Rausch oder Halbrausch oder in Impulse hineinkamen in der stillen Zeit. Das ist nicht das Merkmal gesunden christlichen Lebens. Wir wissen gar nicht, was mit uns passiert, wenn wir die stille Zeit haben oder wenn wir beten. Das geschieht vielfach in einem Raum, der uns nicht zugänglich ist mit unseren Sinnen. Und wir müssen einfach vertrauen, dass Gott hier uns nährt, dass Gott Sieg schenkt, dass Gott mit uns vorwärts geht. Vertrauen, Glauben. Sie ruhen auf Jesus Christus. Sie verlassen sich darauf, dass er führt. Sie wissen nicht, ob er da ist oder nicht. Sie wissen das nur von Gott Gottes her, nicht von ihren Sinnen her, von ihren 5 Sinnen her. Es gilt einfach zu vertrauen, dass der Heilige Geist uns weiterführen wird. Nachdem ich das gesagt habe, gilt es jetzt noch einmal zurückzukommen auf die Führung des Heiligen Geistes. Die Führung des Heiligen Geistes ist eine verschiedenartige Führung. Wenn wir sagen, wir sollen uns nach dem Heiligen Geist ausrichten, in Galater 5, in dem Text, den ich nannte, heißt es dann am Schluss in Vers 17. Auf jeden Fall in Galater 5 heißt es, ihr sollt euch nach dem Heiligen Geist ausrichten, könnte Vers 25 sein. Richtet euch nach dem Heiligen Geist aus. Paul in Luthergesetz, glaube ich, wandelt im Geist oder nach dem Geist. Das griechische Wort dort bedeutet sich ausrichten nach. Es gibt verschiedene Wörter für wandeln und dieses ist nicht das Gewöhnliche. Das Gewöhnliche ist peripateo, das heißt herumgehen, einfach gehen. Aber dieses Wort heißt sich ausrichten nach. Und es wäre schon eine Hilfe gewesen, wenn man es etwas genauer übersetzt hätte. Das heißt, der Heilige Geist will uns führen und wir haben uns nach ihm zu orientieren. Er ist unser Pol, er ist unser Orientierungspunkt. Ich richte mich nach ihm. Im Alten Testament hatte man sich nach dem Gesetz orientiert. Jetzt orientiert man sich nach dem Geist. Kennen Sie das? Es
Es gibt viele Christen, die sind noch nicht von dem Boden des Gesetzes abgekommen in ihrem praktischen Christenleben. Sie leben noch immer nach dem Modell des alttestamentlichen Christen, obwohl sie durch die Gnade gerettet worden sind. Sie sind nicht zufrieden, bis sie eine Anzahl von Vorschriften haben. Und dann sind sie orientiert. Dann können sie wissen, ah, jetzt muss ich das tun, jetzt muss ich das tun, jetzt muss ich das tun. Wir brauchen diese konstanten Ausrichtungen, wir brauchen diese Zäune an der Seite aus dem Wort Gottes, aber das genügt nicht. Es genügt nicht zu wissen, dass sie eine stille Zeit haben müssen zum Beispiel. Für manchen Christen ist das eine Hilfe gewesen. Aha, so kann man doch Sieg haben. Also morgens die Bibel lesen. Aber manche von uns haben gemerkt, dass das Leben sich nicht so schön einrichten lässt, dass man jeden Morgen um 5 Uhr oder 6 Uhr aufstehen kann und dann eine halbe Stunde oder gar 15 Minuten dann um diese genaue Zeit stille Zeit machen kann. Eine Mutter, die ein Kleinkind hat, merkt, dass das Kleinkind nicht wusste, dass die Mutter um 6 Uhr bis 6.15 Uhr stille Zeit machen will. Das schreit mitten 6.10 Uhr. Das richtet sich nicht nach dem Heiligen Geist oder nach diesem Schema. Das schreit einfach. Oder auf dem Missionsfeld, wo ganz andere Sitten sind, da können Leute an die Tür kommen, nicht einmal klopfen und einfach ins Haus kommen. Die fragen nicht, ob man stille Zeit macht, ob man betet, die kommen einfach. Oder die Umstände oder das Telefon und so weiter. Das Leben lässt sich nicht so einordnen, so konstruieren, in so eine Konstruktion hineinbringen. Das Leben hat viel zu viel Variable, viel zu viel Verschiedenheiten, Dinge, die mal anders sind. Und wir werden es lernen müssen, nach einem zweiten Punkt uns zu richten, nämlich nach, was man sagt, Grundsätzen. Aber auch diese Grundsätze genügen nicht. Und sie merken früher oder später, dass sie einen Personalführer brauchen. Es genügt nicht, wenn sie eine Wanderung machen im Christenleben, dass sie eine Karte haben, eine Wanderkarte. Es genügt nicht, dass sie gewisse Anweisungen bekommen haben, von dem Büro, ja, wenn das, dann das und so weiter. Nein, sie brauchen jemanden, der vor ihnen hergeht, der mit ihnen geht im geistlichen Leben. Und das ist der Heilige Geist. Kennen Sie diese Führung des Heiligen Geistes? Er ist es, der uns wieder aufrichtet, er ist es, der uns den Weg zeigt und so weiter. Dieser Heilige Geist führt uns durch sein Wort, das er uns gegeben hat. Dieser Heilige Geist führt uns dadurch, dass er Gedanken aufkommen lässt in unserem Innern. Es kommen uns Gedanken, die wir nicht vorher hatten, und wir merken, aha, dies ist wahrscheinlich das Richtige. Es ist nicht etwas, das man fühlt. Es ist etwas, das im Denken aufkommt, eine Idee. Oft ist es so, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben und der Heilige Geist in uns lebt, dann werden viele Gedanken, die wir bekommen, vom Heiligen Geist sein. Diese sind zu prüfen am Wort Gottes, an der Konstantheit des Wortes Gottes, an diesem Unveränderlichen, aber wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, werden wir immer wieder erkennen können, der Heilige Geist führt uns in unserem Denken. Und dann kommen Zeiten, wo der Heilige Geist uns auch in unserem Empfinden führt. Es kommen Zeiten, wo man merkt, aha, hier leuchtet rot oder hier leuchtet gelb oder grün. Da bricht der Heilige Geist durch in den Bereich des Empfindens und wir merken, so und so soll es gehen. Aber es wird nicht die Regel sein, dass der Heilige Geist so führt. Man muss einfach lernen als Christ, die Sprache des Heiligen Geistes zu verstehen und zu wissen, was der Herr will. Sich auszurichten nach dem Heiligen Geist will gelernt werden. Das ist eine Schule. Und viele Christen kennen diese Schule noch zu wenig. Wollen wir uns darin üben, zu verstehen, was der Heilige Geist sagt, wie er führt und so weiter. Christen können sich auch austauschen darüber. Und dann können sie noch besser lernen, was es heißt, sich nach dem Heiligen Geist aufzurichten. Also, noch einmal, Römer 8, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Wenn ihr aber vom Geiste bewegt, geführt, die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Oder wörtlich, werdet ihr euch leben. Das heißt, so wie man sich selbst wäscht, das ist die Reflexivform, die hier gebraucht wird. So wird man sich leben, das heißt nicht für sich leben, sondern man wird dazu beitragen, dass man lebt. Eine andere Stelle, Epheser 4, 22 und 23. Epheser 4, 22 und 23. Hier sollte man vielleicht auch ab Vers 20 lesen, damit man den Zusammenhang bekommt. Diese Sätze sind oft lange und wenn man dann nur inmitten des Satzes beginnt, dann verliert man den Zusammenhang. Epheser 4, Vers 20. So lerntet ihr Christus nicht, so wie es 17 bis 19 heißt, oder 18 und 19. So lerntet ihr Christus nicht, so lebt man nicht als Nachfolger Christi. Wenn ihr, wie anzunehmen ist, ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet. Wenn ja, wie ja Wahrheit in Jesus ist. Und was hatten sie gelernt? Hier muss ich wieder abweichen von vielen Übersetzungen. Im Griechischen haben wir hier dreimal die Zuform oder den Infinitiv zu wandeln, zu lehren, zu laufen und so weiter, das sind Infinitivformen. Und diese haben wir hier. Das heißt, die Christen in Ephesus waren gelehrt worden, dreierlei zu tun. Erstens, Vers 22, abzulegen. Vers 23, erneuert zu werden. Vers 24, anzuziehen. Diese drei Dinge hatten sie gelernt. Das beginnt in der Wiedergeburt, in der Bekehrung, aber es setzt sich fort als Handlung im Glaubensleben. Der Christ hat also in seinem Glaubensleben abzulegen. Wie? Was? Was den früheren Menschen betrifft, den Alten, das frühere Betragen, das alte Wesen. Das gilt es abzulegen. Vielleicht muss ich hier wieder eine Erklärung geben, denn wir haben hier den Ausdruck alter Mensch. Was ist der alte Mensch? Nun, was ist der neue Mensch? Wenn man weiß, was der neue Mensch ist, dann kann es helfen zu wissen, was der alte ist. Der Begriff neuer Mensch ist ein Ausdruck, der mehreres deckt. Einmal ist es die Gemeinde Jesu Christi mit Christus zusammen. Christus und seine Gemeinde, er als Haupt und wir als Glieder seines Leibes, sind zusammen der neue Mensch. Der alte Mensch ist die alte Menschheit, die Gott geschaffen hat durch Adam. Da ist Adam das Haupt und wir alle sind Glieder seines Leibes, seiner Menschheit. Adam ist der Erste und wir sind nachher gekommen, haben uns angeschlossen. Die ganze Menschheit ist in diesem Sinne ein alter Mensch. Und Christus und die Wiedergeborenen sind der neue Mensch. Neuer Mensch bin ich als einzelner Christ auch, wenn ich wiedergeboren bin. Das ist der zweite Gebrauch. ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Individuell, als Teil am großen neuen Menschen, ist ein neuer Mensch. So ist jeder Christ, der zu neuer Geburt gekommen ist, zur Auferstehung aus dem Tode, im Geistlichen, neu geschaffen, neu geboren worden und heißt ein neuer Mensch. Aber jetzt gibt es noch eine dritte Form. Neuer Mensch ist die Lebensweise des neuen Menschen. Mensch ist hier, wird hier gebraucht, um zu beschreiben, wie ein Mensch lebt. Die ganze Lebensweise, die zum Christsein gehört, heißt Mensch. Diese Lebensweise. So ist auch ein einzelner Mensch aus der Menschheit, die noch nicht wiedergeboren ist, ein alter Mensch. So war ich zum Beispiel vor meiner Wiedergeburt ein alter Mensch. Und meine Lebensweise vor meiner Bekehrung als noch nicht wiedergeborener Mensch war ein alter Mensch. Diese Lebensweise eines Nichtchristen nennt Paulus alter Mensch. Das ist für uns ungewöhnlich, aber wir müssen uns nun an das Vokabular der Heiligen Schrift gewöhnen. Und diese Lebensweise gilt es abzulegen. Deshalb ist es möglich, für einen Christen alter Mensch bei sich zu haben. Es gibt manche Ausleger, die denken hier viel zu substanziell, wesentlich. Sie meinen, alter Mensch würde ein Teil unserer Seele sein oder sogar die Seele vielleicht oder das Fleisch oder so etwas. Ja, so etwas etwas Gestoffliches oder etwas Materielles, Substanzielles, also bleiben wir bei dem Wort. Alter Mensch, wir müssen es ganz einfach sagen, was ist ein Christ oder was ist die Struktur eines Christen? Vielleicht haben Sie Watchman Nee gelesen. Watchman Nee ist sehr gut, wir müssen vorsichtig sein, wenn er anfängt, den Menschen zu analysieren. Da ist er nicht ganz biblisch, aber im Großen und Ganzen ist seine Theologie sehr gut. Aber wenn es dazu kommt, Leib, Seele und Geist und diese Dinge, da muss man vorsichtig sein. Was sind wir als Christen? Wenn wir einen Christen zerlegen wollten, wie im Labor, was würden wir finden? Zweierlei. Ganz einfach. Einen äußeren, einen inneren Menschen. Der alte Mensch, der äußere Mensch ist genauso wie der äußere Mensch irgendeines Menschen. Auch wie mein äußerer Mensch war, bevor ich wiedergeboren war. Der ist genau derselbe geblieben, vom 17. bis zum 18. und 19. März 1935, als ich zum Glauben kam. Mein Körper, mein äußerer Mensch hat sich nicht geändert. Aber mein innerer Mensch hat sich geändert. Der wurde neu geboren, neu geschaffen an diesem Tag. Ich bin also ein innerer und ein äußerer Mensch, genau wie irgendein anderer Mensch, aber bei mir ist der innere Mensch neu geworden. Und bei Ihnen auch, wenn Sie zur Wiedergeburt gekommen sind. Aber heißt es nicht, sagt jemand, Gott heilige euch durch und durch Leib, Seele und Geist. Ist man nicht drei? Gibt es nicht dreierlei Teile im Menschen? Nicht als Teile. Sondern Teile, wenn wir wirklich von Stoffen sprechen wollen, dann haben wir nur zwei. Einen materiellen Stoff und einen geistlichen, wenn wir den Stoff nennen wollen. Also einen geistlichen Teil. Aber Seele ist das, was wir feststellen, was sich ergibt, wenn Geist im Körper wohnt. Und das heißt, wo Geist und Leib sich berühren, und das ist der Mensch, ein Geist wohnt in einem Leibe, da entsteht etwas Drittes. Wenn Sie H, was ist H? Wasserstoff, ja? Und O ist Sauerstoff, ja? Wenn Sie zwei Teile Wasserstoff und einen Teil Sauerstoff haben, dann kriegen Sie Wasser. H2O. Dann haben Sie etwas Drittes. Nun, der Wasserstoff und Sauerstoff sind dann nicht mehr da, Sie haben nur Wasser, aber das ist nur ein Vergleich. Hier haben wir dann dreierlei, die in Erscheinung treten. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie in etwas tieferes Wasser hineingeführt habe. Aber es ist vielleicht eine Hilfe, wenn wir das geistliche Leben in seiner Funktion verstehen wollen. Hier an dieser Stelle ist etwas Verwirrung eingetreten in den letzten Jahren durch manche erbauliche Bücher. Seele ist nicht, um es kurz zu sagen, ein dritter Teil unseres Wesens, geschweige denn der Teil, in dem Verstand, Gefühl und Wille wohnen, wie es einige Ausleger uns sagen wollen, Dynamik des Christenlebens und des Glaubens, Dynamik des Lebens und so weiter, Mario Thomas, andere, Watchmany auch, glaube ich. Einige sagen es etwas anderes. Das ist sehr, sehr gefährlich, zu sagen, die Seele sei der Teil des Menschen, wo Verstand, Gefühl und Wille zu Hause sein würden. Denn dann haben Sie einen Geist, den dritten Teil unseres Lebens so genannt, wo der Verstand nicht ist. Dann sagt man, der Geist sei der Teil, mit dem wir Gemeinschaft hätten mit Gott. Dann haben Sie einen verstandlosen Teil, mit dem Sie Gemeinschaft haben. Dann haben Sie die Grundlage für eine Mystik. Das heißt, wo einfach abseits von meinem Denken, von der Kontrolle meines Verstandes, Dinge erlebt werden können zu meiner Erbauung, wo die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr in Worten zu fassen ist. Und das ist der Grund für manche Missstände in der Gemeinde Jesu Christi heute. Man meint, man kann mit Gott verkehren in nicht verständlichen Einheiten oder auf nicht verständliche Weise. Und hier müssen wir kämpfen. Denn die Heilige Schrift ist eine Offenbarung in Worten. Und wenn Sie Worte haben, dann müssen Sie Verstand haben. Denn mit Worten denken wir, mit Worten sprechen wir, mit Worten kontrollieren wir. Und Gott geht mit uns um per Wort. Er erzählt uns als einem Gegenüber und ruft uns als einem Gegenüber. Komm zu mir und so weiter. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm, ja? Und wir beten zu ihm. Der Heilige Geist will mit uns umgehen mit Worten. Und wir sollten hier vorsichtig sein, dass wir nicht aus der Bibel etwas herausschälen wollen, was die Bibel gar nicht sagt, und so eine falsche Grundlage legen für einen geistlichen Vorgang, für ein geistliches Leben. Nun zurück. Wir Menschen sind Menschen, die ein innerer Mensch sind und ein äußerer Mensch, und der innere Mensch kann Seele oder Geist genannt werden, und in diesem inneren Menschen denken wir, fühlen wir und handeln wir. Wir selbst, ich, du, sie. Wir denken, handeln, fühlen im inneren Menschen und auch mit dem äußeren Menschen natürlich. Dieser innere Mensch soll nun eine gewisse Lebensweise führen mittels des äußeren Menschen. Das heißt, mein Leib soll jetzt dem inneren Menschen dienstbar werden. Und Paulus sagt, der Leib will da nicht so richtig mit. Er ist ja nicht wiedergeboren. Aber wenn wir mittels des Geistes handeln, dann wird Gott auch es so machen, dass der Leib mitkommen kann. Wenn also Sie wissen, Sie sollen aufstehen und beten und dann im Geiste gehorsam sind, dann kann der Körper gehorsam sein. Wenn nun der Körper so schwach ist, dass er es nicht tun kann, Nun, dann wird der Heilige Geist vielleicht nicht verlangen, dass wir aufstehen. Aber es kann auch kommen, dass Gott ein Wunder tut. Das kann auch kommen. Im inneren Menschen also haben wir die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und diese Gemeinschaft äußert sich in einer neuen Lebensweise. Und hier gilt es nun, erneuert zu werden, sagt der Apostel. Noch einmal Epheser 4, Vers 22. Abzulegen in Betracht des früheren Betragens den alten Menschen, das heißt die alte Lebensweise, der daran begriffen ist, zugrunde zu gehen. Die Menschheit geht daran zugrunde, an diesen Lüsten, durch die trügenden Begierden. Sie trügen uns, sie versprechen Glück, aber sie täuschen. Vers 23, aber erneuert zu werden vom Geiste eures Denksinnes her. Vom Geiste eures Gemüts, sagt Luther, ja? Vers 23. Das griechische Wort ist hier sehr schwer zu übersetzen ins Deutsche. Ins Englische ist es sehr leicht. Das englische Wort mind ist sehr umfassend und das griechische Wort nous hier ist auch umfassend. Die decken sich sehr gut. Aber im Deutschen ist es sehr schwierig, dieses griechische Wort zu übersetzen. Man muss einmal so es sagen, einmal so. Das Beste ist vielleicht noch Denksinn. Das heißt, das Organ des Denkens. Es handelt sich hier um ein Organ. Und dieses Organ ist ein geistiges Organ. Es ist in unserem inneren Menschen. Und Paulus will ganz einfach sagen, in unserem inneren Menschen, wo wir denken, da sollen wir erneuert werden. Hört sich wie Römer 12, Vers 1 und 2, ja? Werdet umgeformt, werdet erneuert. In eurem Denksinn, nachdem ihr euren Leib Gott dargebracht habt. Der Körper ist es, mit dem wir Gott dienen sollen. Den müssen wir Gott darbringen, als Sklave Gottes. Aber es ist unser innerer Mensch, der wiedergeboren ist und der erneuert werden muss, wo wir wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen müssen. Und wenn es im inneren Menschen richtig steht, dann können wir von dort her, von unserem Denken her, mit dem Körper Gott dienen. Was gilt es also zu tun? In unserem Geiste, in unserem inneren Menschen, ständig die Gemeinschaft mit dem Herrn aufrechtzuerhalten. Und wenn das zurückgegangen ist, dann erneuern. Durch die Heilige Schrift, durch die der Heilige Geist atmet. Dies ist das Wort, mit dem er umgeht. Und durch das Gebet, das sind die zwei grundlegenden Mittel, Wort Gottes und Gebet. Dadurch spricht Gott zu uns und dadurch sprechen wir zu ihm, wenn wir beten. Der Heilige Geist ist in beiden tätig. Und dann werden wir erneuert in unserem inneren Menschen. Und dann sind wir fähig, in unserem alten Körper, in unserem zerbrechlichen Körper, auch wenn er zerbrechlich ist, Gott zu dienen. Und dann wird sich die übertreffliche Macht Gottes offenbaren können, so wie er es will, einmal kleiner, im kleineren Maße, einmal im größeren Maße. Aber dann werden wir etwas sehen von dem, was Gott in unserem einzelnen Leben und im Leben anderer um uns her tun will. Dies ist der Weg, den Gott uns hier zeigt. Wollen wir ihn täglich einschlagen, im Stillen unsere Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, mit Wort und Gebet, dem Heiligen Geist hier Raum geben. Und dann wird Gott die Schritte wählen, wie wir ihm zu dienen haben und wie das aussehen soll. In 1. Korinther 12 sagt Paulus, was die Offenbarung der Kraft betrifft, da ist es verschieden.